Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional, weiter.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten an den Podcast-Endgeräten. Hier ist wieder euer wöchentlicher Futsal-Podcast aus Deutschland oder sagen wir dem deutschsprachigen Raum. Hier am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimer, frisch vom Livestream aus Mainz zurück und auf der anderen Seite gechillt auf dem Stuhl oder Sofa euer Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hi Sebastian, ich grüße dich.
Hallo Daniel und frohe Ostern, Daniel.
Ja.
Schön wieder hier zu sein, wöchentlich.
Ja, du warst heute nicht mit in Mainz. Die Leute haben dich vermisst, Sebastian, kann ich dir zurückmelden. Da waren einige Aufrufe im Chat und auch die Personen vor Ort haben nach dir gefragt. Das nächste Mal nehme ich so ein Bild mit und stelle das dann hin auf den Kommentatorentisch.
Wir sollten so eine Pappfigur von mir machen. Und dann kannst du die immer mitnehmen, falls es zeitlich für mich nicht passt. Denn dieses Wochenende hat es leider nicht gepasst. Da waren wir familiär wegen Ostern unterwegs. Wer weiß, beim nächsten Mal bin ich gern wieder am Start, wenn es passt.
Ja, also hätte ja Spaß gemacht. Ich hatte jetzt aber auch einen guten Ersatz, muss ich sagen. Grüße gehen raus an René, der mit im Livestream war von der TSG 1846 Mainz. Hat das für dich richtig gut gemacht, hat Spaß gemacht mit ihm, den Livestream zu führen. Sollen wir gleich über den Spieltag reden? Ja komm, dann machen wir es beim Spieltag wie immer. Klassisch.
Ja, ganz klassisch. Ganz klassisch am Ende.
Okay. Weißt du, wie das heute wird, das hier?
So ist, wenn ich fresh.
So, kommen wir auch gleich dazu, wo die Tonspur herkommt, das klären wir gleich auf. Ich glaube, vielleicht wissen es manche. Weil, wir machen ja heute einen Podcast über...
Leute, Futsal ist Fußball auf kleinem Feld in Halle.
Ich habe immer mal über... Jetzt habe ich eine gute Grund oder Erklärung, was Futsal ist, wenn mich einer fragt. Sag ich das.
Besser als Football Salsa.
Ey, jo, ich habe hier ganz viel stehen. Eine Woche geht nur rum, uns melden ganz viele Leute aus der Community viele Sachen. Ich gehe rein, Sebastian. Ich bin nämlich echt kaputt nach dem Tag. Mal gucken, ob wir heute eine Stunde schaffen.
Ja? Ich bin ganz bei dir und werde es heute nicht.
Okay, du wirst es nicht boykottieren. Das ist gut. Ich okay, der erste Punkt von Feedback aus der Community. Alireza hat uns gemeldet. Es ging nochmal um die Finanzierung der Studenten-Universitätsmeisterschaften, der University Games, und hat darauf hingewiesen in Salerno dieses Jahr, dass die Uni Münster auch keine Förderung erhält. Denn es gibt keine Förderung allgemein vom allgemeinen deutschen Hochschulsport, sondern nur von der Uni Mainz. Dort gab es ja die 50% Förderung für den zweiten Platz. Das ist aber eine Uni-Förderung. Die Uni Münster kriegt, oder das Team dort, bekommt gar keine Förderung und sucht deshalb ebenfalls nach einer Spenden oder hat eine Spendenaktion gestartet und sucht finanzielle Mittel.
Ja, dann würde ich mal vorschlagen, dass wir hier einen Spendenaufruf starten, Daniel. So können wir das doch machen.
Ja, haben auch eine eigene Futsal-Seite, ist auch in unserem Dashboard drin. Auf Instagram könnt ihr auch einfach nochmal reinklicken. Ja.
Und ansonsten öffnen wir unsere PayPal-Kontos.
Und überweisen.
Ja, okay. Ja, genau. Schickt uns die entsprechenden Daten. Wir leiten dann Geld weiter, was uns zugeleitet wird, hoffe ich.
Und in Krypto, ja, kommt in unsere Gruppe.
Genau, unseren Reichtum, den wir über den Blog und Podcast und Livestream mittlerweile ansammeln. Den leiten wir weiter an die Community.
So, dann hat sich Liria gemeldet und hat auch nochmal, oder Spieler von Liria waren das, glaube ich, haben bestätigt unsere These, dass durch die verschiedenen Nominierungsvorgänge in der Nationalmannschaft auch junge Spieler doch auch motiviert, demotiviert werden. Wenn eben ältere Spieler nominiert werden, Spieler ohne Spielerfahrung oder auch Spieler, die eigentlich seit Monaten gar nicht so richtig aktiv in der Bundesliga spielen, trotzdem berücksichtigt werden. Das macht halt was mit jungen Menschen und auch mit der Sicht auf die Nationalmannschaft.
Genau, das haben sich sogar noch weitere Spieler und Vereine aus Deutschland gemeldet bei uns. War ja nicht nur Liria, sondern auch schon mal nominierte junge Spieler, die jetzt Anfang 20 sind, die sich auch da durch so eine Nominierung wie von Lukas Krul dann eben jetzt auch mit total, ich sag mal, unklaren Signalen, soll man sagen, konfrontiert sehen. Also die große Kritik, die wir beim letzten Mal dazu geäußert haben, ist auf Basis dieses Feedbacks schon auch recht gerechtfertigt, ne? Muss man einfach sagen. Na, die Signalsetzung für junge Spieler und für die Entwicklung, für die persönliche Motivation ist da auf jeden Fall kritisch zu betrachten.
Wenn wir es, die empirische Bestätigung.
Ja, das ist die erste Hand. Das ist genau das. Das ist der Datensatz, den du brauchst. Die sagen dir, die bestätigen dir, dass so eine Nominierung halt für die ein gewisser Schlag ins Gesicht ist. Ne? Zugleich hast du halt Baliria, einen ganzen Haufen junger Spieler mit deutschem Pass, die eine super Entwicklung durchmachen, die jetzt im Halbfinale der deutschen Futsalmeisterschaft stehen. Und auch entsprechend Spieler werden von Liria, der Xydias wird nominiert, der bei Liria teilweise nur Ergänzungsspieler ist, während andere Spieler, die im selben Alter sind, dort Stammkräfte sind. Also ist halt auch die Frage, nach welchen Kriterien wird bewertet und dann auch nominiert. Na, das darf durchaus diskutiert werden, denn Spielzeit in der Bundesliga und damit verbundene Leistungserbringung in der Bundesliga oder Leistungsträgerschaft sollte honoriert werden oder berücksichtigt werden bei einer Nominierung, ne?
Ja, bin ich dabei. Danke für das Feedback da. Dann Oma Sport aus Wuppertal hat sich gemeldet und nochmal aufgeklärt über die Niederrheinliga. Das hatte ich auch dann falsch verstanden. Und zwar ist Matek Moers und Altenessen aufgestiegen aus der Landesliga in die Verbandsliga, also die Niederrheinliga. Es gibt also jetzt zwei Aufsteiger, da gab es ja so eine, auch noch so eine kleine Spielrunde. Also auch da stehen die Aufsteiger jetzt fest. Und dann Leon hat sich gemeldet, es hat wirklich auch eine ganze Sprachnachricht benötigt, denn es ist echt kompliziert. Die Relegation zur Regionalliga Süd. Das ist wirklich gar nicht mal so einfach, denn es gibt dann zwei Gruppen und irgendwie die mit dem FCF Frankfurt, also der Futsal Club Frankfurt, der da aber nicht teilgenommen hat, Biberach mit dabei, Lörrach, FC Regensburg und Spartak Mannheim, meine ich, waren dabei. Und dann ist Lörrach, also zwei gehen hoch und die Zweitplatzierten spielen dann nochmal gegeneinander über noch einen Platz. Und interessant war auch, DJK München, jetzt Regionalliga Süd, hat wohl einen Tag auch zu spät gemeldet für die Regionalliga Süd nächstes Jahr und ist dann, so habe ich es verstanden, nicht dabei, weil man diesen Tag verpasst hat. Und so wie es jetzt aussieht, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dann Lörrach und Biberach auf dem Weg in die Regionalliga Süd und es gibt dann noch ein Spiel um den dritten Aufsteiger. Mit Darmstadt, die ist ja auch noch mit dabei. So habe ich es verstanden. Also es ist sehr komplex, was man sich da ausgedacht hat im Süden.
Ja, es wäre einfach mal fantastisch, wenn so ein Verband einen Beitrag macht, um das System zu erklären, anstatt das also wirklich transparent nach außen zu tragen. Wie qualifiziert man sich jetzt hier für die Regionalliga Süd? Ja, also es wäre echt, echt klasse. Ansonsten kriegst du das alles von den Vereinen gefeedbackt jetzt gerade, weil es alles halt einfach nur irgendwelche interne Geschichten sind. Ja, aber gut, wir haben so ein bisschen Erklärungsansatz, dank dir jetzt, oder nachdem du das hier auch geäußert hast.
Ja. Also da würde wirklich Transparenz her, weil Fußball.de gibt einem ja keinen Hintergrund zur Verschachtelung von verschiedenen Wettbewerben. Das ist eigentlich furchtbar, die Plattform dafür. Aber naja, gut. Wir nutzen ja, was da ist. Und das letzte Feedback gab es heute live, auch schön in der Halle, in Mainz. Zwei Eltern eines U17 oder 17-Jährigen, der in dem Stützpunkt da in Mainz mitspielt, Torwart, hören den Podcast immer gerne und haben gesagt, hey, das macht Spaß, man ist beim Sport dabei, der Junge hat sich auch anstecken lassen durch die Auswahlturniere von den Turnieren, die Futsalturniere für Junioren und haben gesagt, der ist halt beim Futsal hängen geblieben, macht das total gerne. Hab mich total gefreut, auch zu sehen, dass Eltern irgendwie erreicht werden, die man hier mit dem Podcast abholt und die dann hier bei uns auch die besten, die neuesten News bekommen und so. Alle bleiben irgendwie dann auch auf einem Level der Information in Deutschland stehen. Das freut mich natürlich besonders.
Ja, mich auch, Daniel. Mich freut das auch.
Mich freut es auch besonders.
Ja, es ist auch schön. Wir kriegen ja regelmäßig mittlerweile so ein Feedback und es freut uns sehr. Und manchmal, das hast du ja auch erlebt in Mainz wahrscheinlich, hast du kurz erwähnt gehabt im Vorgespräch. Man begegnet auch auf einmal Menschen, die, also teilweise denkt man sich, okay, das Gesicht hätte man schon mal gesehen. Man ist ja schon ein paar Jahrzehnte im deutschen Futsal unterwegs und zugleich begegnet man auch Menschen, die kennen einen aus dem Podcast, aus dem Blog, wie auch immer, aus dem Stream. Und die hat man selbst noch nie gesehen. Und die reden dann so selbstverständlich mit einem. Und man fragt sich erstmal, okay, stell dich doch mal kurz vor. So, Also in der Hinsicht auch einfach schön. Es gibt ein Feedback und Leute können da durch uns auch irgendwie am Ball bleiben, werden informiert, kriegen gewisse Denkanreize. Ist doch super. Also fühlen wir uns doch bestätigt in unserer Arbeit.
Das macht Fress, das finden wir hier.
So was finde ich fresh.
Und dann, komm, hast du noch Feedback von jemandem gehört? Weil sonst gehe ich im Sprint zu den News.
Nein, ich habe soweit nichts weiter gehört. Das Osterwochenende hatte mich im familiären Bann. Aber lass uns zu den weiteren News kommen.
Ja, die erste News ist, hey, wir sind eine Runde weiter. Mal ganz, weißt du, wovon ich rede?
Ja, natürlich. Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft muss nicht in die Pre-Round, sondern kann in der Hauptrunde starten zur Qualifikation zur Weltmeisterschaft.
Genau. Weil wir zählen ja, haben wir letztes Mal ja aufgeklärt, zu den Top 24 Nationen in Europa und deshalb müssen wir nicht in die Vorrunde. Die startet nämlich am Dienstag, am 7. bis zum 14. April. Dort müssen wir nicht rein. Ja, und wir sind direkt in der Hauptrunde, die dann eigentlich habe ich mir aufgeschrieben, Oktober stattfindet. Mhm. Ah, ich dachte, ich hätte es mir aufgeschrieben. Genau.
Ja, also es ist aber auch diese Überlappung und Überschneidung der ganzen Qualifikation, weil du hast ja auch noch EM-Qualifikation, ist im Futsal auch nicht immer so eindeutig, muss man auch gestehen, ne? Also von daher, aber da sind wir auf jeden Fall nicht in der Vorrunde.
Ja.
Das ist doch schon mal, da sind wir einen Schritt weiter.
Auch mal was Gutes. Dann sehr eine Skurrilität, gibt es das Wort, aus Afrika. Und zwar hat erst Ende Dezember Marokko den Zuschlag bekommen für den Futsal Afrika Cup. Und jetzt wird er aber von April, der soll im April schon stattfinden. Also wo ich gehört habe, da vergehen nur 3 Monate zwischen, du kriegst das Go und dann musst du es ausfinden, habe ich mir gedacht.
Was? Okay.
So, und dann wird das jetzt wahrscheinlich auf Oktober, also wurde Antrag gestellt, das auf Oktober zu verlegen. Überraschung. Ja, okay, man braucht ja schon ein bisschen Zeit, das Ganze durchzuführen. In Marokko wäre natürlich super. Ist ja wirklich im Futsal auch aufstrebend. Freut mich natürlich dann.
Ja, also Marokko, Fußball und Futsal, kleine Geheimfavoriten mittlerweile.
Mhm. Schöne News kommen auch aus Spanien, denn nicht nur wir Deutschen überlegen, wie wir die Bundesliga reformieren können. Brasilien hat sie reformiert, haben wir beim letzten Podcast berichtet, wie man aus 3 Verbänden irgendwie ein Konzept macht. Auch Spanien überlegt jetzt, die Liga zu restrukturieren. Und hier geht es darum, die Hinrunde attraktiver zu machen, denn das Phänomen haben wir in Deutschland ja auch. Denn wenn man ungefähr weiß, dass man irgendwie durchkommt durch die Hinrunde, dann könnte man ja auch die Investition an Spieler auf die Rückrunde legen und dann noch besser in die Playoffs. Ist in Spanien anscheinend auch ein Problem, dass die Hauptrunde wenig Attraktivität bietet. Deshalb überlegt man nun eine Hin- und Rückrunde, aber nicht im klassischen Sinne, sondern die Hinrunde hat einen Meister, der dann in der UEFA Champions League teilnimmt und die Rückrunde wird einen Meister haben, der auch in der UEFA Champions League teilnimmt. Und dann gibt es, meine ich, noch Play-Up und Play-Down irgendwie in einem bestimmten System. Für mich war halt spannend zu sehen, ja, auch Spanien sieht dort Handlungsbedarf, dass man Futsal nicht behandeln darf wie Fußball.
Richtig. Also die großen Nationen und Spanien ist jetzt hier ein Beispiel, aber auch Brasilien sind Beispiele dafür, wie man eben in Futsalstrukturen denkt und nicht in, ich sag mal, in so Abkupferungen aus dem Fußball, was eben immens wichtig ist. Ne? Und mir fällt da immer dann direkt so ein Zitat von Albert Einstein ein, ne? Die Definition vom Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ereignisse zu erwarten. Und das ist eben der Punkt. Also es benötigt in gewissen Grade andere Strukturen, andere oder Veränderungen immer wieder. Ne? Und wir haben es ja auch für die Bundesliga mittlerweile angestoßen und es sollte auch schon angekommen sein hier und da, dass auch hier in unserem Lande auf jeden Fall Reformbedarf vorhanden ist. In Spanien wird anscheinend auch über Reform nachgedacht.
News kommt übrigens bei Futsal Focus aus dem Bericht. Könnt ihr gerne immer nachlesen. Wir haben immer ganz gute zusammengestellte News, auch ein bisschen umfangreicher. In der Artikel irgendwie ist schön, weil da geht es auch nochmal um das Frankreich-Modell, die ja gerade explizit sagen, wir wollen nicht erst die Spitze, also nicht top-down oder nicht nur top-down, sagen wir, sondern bottom-up und das erreichen wir, wenn wir uns halt setzen bis 2032, sollen halt 100.000 lizenzierte Futsalspieler, 100.000 mit Futsalpässen, wir haben vielleicht 1.000 in Deutschland. 100.000 Spieler und dann kommt ja automatisch aus der Breite die Spitze.
Ja, Daniel, lass es in Deutschland 2.000 sein. Komm, komm, wir stapeln mal hoch.
Was? Was? Nein!
Du hast dich um 100% verrechnet.
Okay. Kann mir gar nicht passieren. Kann mir nicht passieren. Okay.
Und in Totalen sind wir so weit weg. So weit weg.
Ja, ja, okay. Dann schönes, also da wirklich gedacht, wir brauchen gar nicht nach Frankreich und nach Finnland, nach tollen Modellen zu gucken. Warum schauen wir nicht nach Österreich?
Ja.
Patrick Babic ist dort Nationaltrainer seit einigen Jahren und man hat es jetzt mit dem Verband so strukturiert bekommen oder überzeugt, den Verband mitgenommen, dass dort erkannt wird, Futsal und Fußball funktionieren gemeinsam und man hat auch im Social Media Bereich auf Instagram vom österreichischen Fußballverband und natürlich auch, das ist der Fußballverband, auch die Futsal Sache gemeinsam gemacht. Es gibt Videos mit Ralf Rangnick als Nationaltrainer Fußball. Es gibt Instagram-Videos von professionellen Fußballspielern aus Österreich, Nationalspielern, die über Futsal sprechen und sagen, Futsal war für mich die Basis. Das ist mega. Das ist noch gar nicht so weit weg. Warum gucken wir denn nicht dahin? Mir war das nicht bewusst, dass Österreich da so genau diesen Schlag gerade hinbekommt, den wir uns alle so wünschen. Wusstest du das?
Ich hatte irgendwann mal, als wir keine Podcasts gemacht haben, davon gelesen und auch dieses Konzept von der Halle ins Happel, ja, also von der Halle
genau,
in das
so heißt
große
das, ja.
Ernst-Happel-Stadion, also von der Halle in den Fußball. Also diese Integration, diese Kombination, diese Verzahnung zwischen Futsal und Fußballentwicklung. Genau, und das jetzt zu sehen, dass da halt eben auch der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick da in der Halle steht mit den Kids und denen dann halt da mehr oder weniger auch mal ein paar Tipps oder Hinweise gibt. Wahnsinn, also es freut mich einfach, dass sie das da, natürlich ist es eine kleine Futsalnation oder kleine Fußballnation, muss man natürlich erwähnen. Aber dass sie das auch ganz einfach, also die haben ja auch Empfehlungen für den Kinderfußball ausformuliert, ähnlich wie wir es in Deutschland gemacht haben mit Hannes Wolf und so weiter, der da durch die Länder tuckert und jetzt irgendwelche Spielphilosophie in Deutschland erwähnt. Aber die Spielphilosophie Österreich hat ein ganz konkretes Kapitel Futsal, von der Halle ins Happel. Und das ist eben der Punkt, dass sie es wirklich zum Ausdruck bringen, dass da spezifische Konzepte, methodische Ansätze aus dem Futsal gibt, was bei uns eben in Deutschland anscheinend noch nicht gewordet ist oder anders gewordet wird, aber der Futsal wird partout vermieden in der Sprache. Und das finde ich natürlich hier sehr lobenswert und ich denke, da man
vielleicht
versucht...
Sondern man will die zwei Sachen nicht vermischen, man will sie dann medial entkoppelt präsentieren und vermarkten.
Ja.
Aber genau das ist ja... Aus meiner Sicht ein Denkfehler. Also wenn man sich das haben wir auch oft hier gesagt, den Kanal anschaut von Sporting Lissabon, die werfen alle Sportarten durcheinander. Du kommst da alles, von Futsal bis Volleyball bis Fußball. Das ist doch eine Stärke in der Breite.
Ja, das ist der Punkt. Also diese Synergieeffekte zu erzeugen, dafür musst du mischen, dafür musst du eine gewisse, ich nenne es mal Korrelation, Verbindung zulassen. Ne? Und das freut mich, dass das in Österreich anscheinend jetzt so auch nach außen vermarktet wird. Das ist sehr wichtig. Und in Deutschland haben wir es eben nicht. So ist es eben.
Ja, ne? Also schaut rüber, finde ich eine ganz tolle Aktion. Und Patrick Babic hat sich bereit erklärt, dass wenn wir hier im Sommerloch gehen, wenn die Ligen enden, auch mal hier in den Podcast zu kommen, dass wir mal tiefer reinbohren können. Freue ich mich extrem auf die Folge.
Ja.
Das wird hier.
Hey, Jungs, überragend. Zum Genießen für alle.
So stelle ich mir das
vor. Genau. Also wir haben im Sommer echt ein paar ganz interessante Gäste schon auf dem Plan. Na, so, da können wir dann, wenn es soweit ist, auf jeden Fall wirklich, ich denke, sehr interessante Inhalte hier zutage fördern.
Dann vielleicht das letzte internationale, News ist es nicht, aber ich fand es mal spannend. Ich habe irgendeinen Post gesehen über die belgische Futsalliga. Ich glaube über Real Elmos Herentals, wo ja auch unsere Nationalspieler Wittig und Strickert spielen. Und das ist eine interessante Liga, weil dort läuft halt vorne RSC Futsal weg. Und das ist nicht das Team mit dem Omar Raoult, den überragenden Spieler der letzten Futsal-Europameisterschaft. Charleroi ist nämlich nur Vierter. Und die Hallen sind da voll. beim ESC Anderlecht. Wir hatten das schon mal vor ein paar Jahren auch, oder letztes Jahr, glaube ich, im Podcast. Letztes Jahr hatten wir nicht so viele Podcasts, wahrscheinlich dann davor. Da war nämlich schon das Investment klar, also die marschieren da voll weg. Ist eine gute Liga, haben 14 Teams in Belgien. Und ich fand jetzt auch ein Team, deshalb bin ich auch drauf gekommen, Sushi Anderlecht. 12. Platz, Sushi Anderlecht. Also, wer da mal Background geben kann zu diesem Club, warum, wieso, weshalb? Also fand ich, da musste ich echt schmunzeln. Aber ist eine gute Liga, voller Hallen da. Beim ESC Anderlecht entsteht was Großes.
Und ich glaube, Sushi Anderlecht heißt Sushi Anderlecht, weil die gesponsert sind durch einen entsprechenden Partner, der Sensei Sushi heißt. Zumindest haben sie dann auf der Brust stehen,
Daniel. Ach, du warst schon ein bisschen tiefer drin. Okay, dann. Aber ich nenne mich auch nicht Rindfleisch oder Rindswurst. Nur weil ich eine Firma habe, die dann irgendwie Rindswurst heißt.
Daniel, aber ja, okay. El Pozo Murcia. El Pozo ist in Spanien, das ist das Wiesenhof Spaniens. Also Fleischproduzent durch und durch. Also ja, okay. Die Wurst. Das ist ein Wurstfabrikant. Und genauso heißt der Club. El Pozo Murcia. Und hier Sushi Anderlecht.
Okay. So ist es. Okay. Ja, danke für die. Ja, also Belgische Liga, schaut rein, es sind schöne, es sind aber auch sehr hohe Ergebnisse dabei. Also ja. Man merkt, dort ist eine große Differenz zwischen den Top-Teams und den anderen Teams. Also das sind eine große Spreizung, mehr als in der Bundesliga bei uns.
Ja, aber das ist auch in Ordnung. Wie gesagt, das sollte man jetzt nicht als immer durchweg negativ wahrnehmen. Der Punkt ist, dass du solche Leistungsunterschiede immer hast in der Entwicklungssportart und du siehst, in Belgien sind sie trotzdem dennoch von der Qualität schon noch einen Schritt weiter als wir.
So, dann sind wir schon bei nationalen News. Ich habe mir jetzt hier, was sagst du dazu? Ich gehe mal strukturiert durch. Ich habe mir das vorgenommen, dass wir das nicht zu sehr durcheinander laufen lassen.
Fantastisch, von groß zu klein.
Wunderbar. Ja, so ungefähr. Und erster Punkt war, wir haben ja gerade, naja, die Unsicherheit bei den Clubs in der Bundesliga und die Zukunft der Bundesliga. Und es gab da schon ein erstes Meeting zwischen DFB und den Clubvertretern. Also man geht in den Dialog, der extrem wichtig ist, und man kann nur hoffen, dass Ideen sind, glaube ich, genügend da von allen Beteiligten, dass man etwas Schönes findet und sagt, hey, in Brasilien ändert man die Liga, in Spanien ändert man die Liga. Hey, wir können doch auch einfach, das muss nicht fix sein. Wir sind jetzt im 5. Jahr, ganz ehrlich, das ist perfekt zum Wechseln des Modells.
Ja, also ist halt die Frage auch für mich immer, wenn du so einen Ideenaustausch hast, inwieweit findet das kommunikativ statt? Ne? Wird das irgendwie methodisch auch moderiert? Oder ist es einfach nur, komm, wir setzen uns zu Meetings zusammen und jetzt spucken wir einfach alle aus und dann entstehen wieder irgendwelche Gruppendynamiken, irgendwelche sozialen Effekte, die am Ende dazu führen, dass es einen Redner gibt, einen Hauptredner, der dann am Ende des Tages bestimmt, so, ne? Und das sind dann häufig die schon seit Jahren eben die Ideen vorgeben oder versuchen da irgendwie zu initiieren und deren Ideen aber bisher nicht gefruchtet haben. Also von daher, ich bin ganz gespannt, was dabei rumkommt. Wir werden es dann eben schwarz auf weiß sehen, sobald es Veränderungen gibt.
Nächste News kommt von uns, sozusagen, eine Neuerkenntnis. Im Rahmen der Streams, jetzt mit Mainz, haben wir festgestellt, auch im Rücksprache mit dem DFB, es ist nicht möglich, dass der zweite Stream, zum Beispiel über YouTube oder Twitch, über einen Influencer, wir als Futsal-Influencer, laufen kann. Es war nicht, wir wollten eigentlich einen Stream über Mr. Futsal über unseren YouTube-Kanal laufen lassen, weil wir mit 315, hört sich für manche ja belustigend an, die mit Hunderttausenden Followern haben, aber trotzdem, TSG Mainz hatte 18 Follower. So, wir hätten einfach faktisch mehr Leute schon alleine erreicht, weil der Stream dort gehostet wurde, aber das ist nicht möglich nach der aktuellen Verwertungsrichtlinie. Es dürfen nur clubeigene oder clubverbundene Medienplattformen benutzt werden. Ah, GPT meinte dann, ja, dann benennt doch den Mr. Futsal-Account temporär in Home of the TSG Mainz. Also ich fand das ganz smart, ich hätte es gemacht.
Smart.
Christian hat gesagt, nee, unser Futsal-Enthusiast, ja, ist auch cool, wir machen das und so, lass über den TSG-Account laufen. Aber für die Zukunft aus meiner Sicht muss das geändert werden. Jetzt überleg doch mal, jetzt kommt warum auch immer irgendein Influencer oder ein Fußballer mit großer Reichweite Keine Ahnung. Toni Groß sagt, ich will jetzt Futsal groß machen. Whatever. Ist egal. Ich stream das über meinen Twitch-Account. Obwohl, hat er überhaupt einen großen Twitch-Account? Keine Ahnung, über seinen YouTube-Account, den hat er auf jeden Fall. Dann geht das aktuell nicht. Das kann doch nicht sein.
Ja, wie gesagt, das wird vermarktungsrechtlich sein und
das muss man noch ändern. Ich meine, also ja, nicht so dringend ändern, das ist mein Wunsch, das muss geändert werden. In Absprache mit dem DFB, würde ich auch sagen. Aber es kann auch kein Hindernis sein, dass wenn als ein gerade jemand kommt, der einen Hebel hat in einem Stream und sagt, ich mache das für euch, dass das dann nicht funktioniert und ich muss dann über meinen Homestream laufen, der 10 Follower hat.
Ja, Daniel, was ist denn einer der Hauptkritikpunkte an der fehlenden Struktur zur Bundesliga beispielsweise? Das ist die Vermarktung. Also sorry, deswegen die Öffnung der Vermarktung könnte hier hilfreich sein. Und diese Vermarktungsrichtlinien sind ja dann auch in der Hinsicht, wenn man es betrachtet, was da für ein Output passiert, das ist ja schon auch, ich will es gar nicht in der Schulnote bewerten, aber es ist echt ausbaufähig. Ausbaufähig. Deutlich ausbaufähig.
Ansonsten bleibt man ja so klein wie hier.
Da sind wir so gut wie San Marino, Luxemburg, Liechtenstein.
War halt schon vor 15 Jahren, so dann bleiben wir halt so groß.
So ist es.
Nächste nationale News ist der DFB-Insta-Account, Futsal-Insta-Account, so rum. Wir haben ja noch getrennte Kanäle in Deutschland. Der hat jetzt für den 14.04. für das Spiel Deutschland-Kroatien in Hamburg, vor einem Monat kam der Post, schaffen wir 1.000 oder mehr? Jetzt kommt 2.000 oder mehr. Also man robbt sich immer so ran. Die Strategie finde ich gar nicht so schlecht, immer erst zu schauen, was geht, um sich dann so ranzuroppen. Ich habe auch heute wieder auf irgendeiner Hamburger Instagram-Seite dann so Verlosungen gesehen für das Spiel. Also das muss ich sagen, das finde ich stark. Der DFB, diese Vermarktung, das kann der. Das ist wirklich geil.
Ja, aber diese Taktik hatten wir doch schon auch. Also ich kann mich erinnern, dass man dann immer weiter das Kartenkontingent erweitert hat und sozusagen die Halle gefüllt hat. Ne? Also man hat so eine Fear of Missing Out produziert, die nutzt man aus, dass du schaffst Rarität und dann schnappen Leute eher zu und dann öffnest du wieder ein neues Kontingent und dann weißt du nicht, ist es jetzt das letzte Kontingent oder das nächste? Man weiß es nicht einfach, ne? Und das, wie schon, das ist dann, wie haben wir es genannt damals, irgendwie so als Salami-Taktik, ne? Dass du dann Schritt für Schritt einfach füllst. Mhm. Ja, und das kann man betonen, ja, das haben sie auf jeden Fall jetzt als wichtige Erfahrung.
Weil da können wir auch fair sein und sagen, wir können was von anderen Verbänden lernen, aber hinsichtlich der Vermarktung von vor Ort Spielen, hinsichtlich Technik, aber auch, wie bekomme ich Menschen in die Halle, die nichts mit dem Sport zu tun haben, da können, glaube ich, ganz viele Verbände was vom DFB lernen, das ist mega stark.
Ja, das auf jeden Fall. Das hat man nicht erst in Stuttgart gesehen. Ne?
Muss
ja,
man einfach so sagen. So was finde ich fresh.
So. Und kommen wir gleich dazu. Ist hier unten auf der Liste das Geheimnis zu lüften. Dann hatten wir ein April-Chat oder nicht? Ich weiß noch nicht. Schatterlin wechselt zum SV Paas. War das das ganz 1. April? Sebastian, klär's auf.
Ja, natürlich, das war ein KI-generiertes Bild.
Gott sei Dank.
Schatterlin und Anton Stiller wollte ich schon sagen, Kniller. Oh Gott, ich kann den Namen nicht mehr, aber egal. Anton und Petra, die beiden, die besten Freunde seit Jahrzehnten, genau, da war ein Post, wahrscheinlich in Absprache, weil ich glaube, Liri hat erst die Verabschiedung bekannt gegeben.
Genau,
die Trennung. Und Paas hat dann die Neuverpflichtung. Ich denke, das war offensichtlich ein April-Scherz, denn in Berlin läuft's doch ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Da fand ich eine witzige Aktion von beiden.
Mhm, ja.
Das war top. Dann haben wir natürlich machen wir erst ein ernstes Thema. Ja, müssen auch mal ein bisschen, machen wir ernst und wieder lockerer. Wir haben ein ernstes Thema. Es gibt den Rassismusvorwurf beim Spiel MCH Bielefeld gegen Hohenstein-Ernsthal. Nicht bei dem Spiel am Samstag jetzt, sondern die Woche davor. Es gibt aber aus meiner Sicht, ich bin mir gar keine Meinung darüber, oder ich kann mir keine Meinung bilden, ich kenne nur die eine Seite. Ich habe halt von Hot oder von der Gegenseite nichts darüber gehört. Die Schilderung kam aber auch per Instagram an uns heran. Das wäre unschön, wenn das so abgelaufen ist in der Halle und so gelaufen und laufen lassen wurde. Es kam keine Gegenmeldung von Hot. Hast du noch was dazu gehört?
Nein, ich hab auch nur den Zeitungsartikel dazu gelesen. Es gab nämlich in der Neuen Westfälischen gab es einen Zeitungsartikel zum Thema Rassismusvorwürfe, ne, also gegenüber Hohenstein. Und es haben sich ja auch Spieler bei uns gemeldet vom MCH, also die dort auf der Bank saßen und uns also deren Erfahrung geschildert haben. Und deswegen sind wir auch darauf aufmerksam geworden. Das war ja nach Abschluss der letzten Folge, am Folgetag, haben sich Spieler bei uns gemeldet und dann kam auch direkt auch der Zeitungsbericht raus. Das ist keine kleine Zeitung, die Neue Westfälische. Es ist schon auch ein Blatt, was gelesen wird. Und da gab es dann einen eben Rassismusvorwürfe gegen Hohenstein. Und
also Zuschauer, nicht Hohenstein im Verein, sondern Zuschauer in der Halle.
Ja, aber der Titel in der Zeitung lautete Rassismusvorwürfe gegen Hohenstein. Die Spieler des MCH werden in Westsachsen übel fremdenfeindlich beleidigt. Also es wird da schon als Tatsache dargestellt. Ist natürlich auch journalistisch vielleicht, naja. Aber unabhängig davon hat sich Hohenstein eben da ohne Reaktion gezeigt. Na, aber Daniel, du weißt doch, du kennst doch den Streisand-Effekt. Wenn du jetzt was sagst, ist das am Ende... Du kannst das dementieren, am Ende bleibt aber hängen, dass du bist Rassist. So hart gesagt.
Never feed the troll vielleicht, so ein bisschen in die Richtung.
Genau, das einerseits. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch entsprechende Erfahrungen mit Hohenstein schon gemacht. Das heißt, wir haben damals beim MCH vor einem Auswärtsspiel einen Drohbrief erhalten aus Hohenstein, der auch... ich sag mal, rassistisches Gedankengut in sich trug und Spieler tatsächlich sogar beim Leben bedroht hat. Das wurde damals auch öffentlich. Ne? Der Brief wurde in der Hinsicht dann auch journalistisch verarbeitet. Das habe ich live erfahren. Also das schon, dass da auf jeden Fall sicherlich mal ein Besucher in Hohenstein war oder irgendein Anhänger, der ein bisschen verwirrt war im Kopf, was das angeht. So. Das kann ich schon bestätigen, aber jetzt in diesem Fall, was jetzt da war, kann ich 0,0 bestätigen. Wir können das nur aus erster Hand von den MCH-Spielern und aus diesem Bericht. Und da muss man aber auch betonen, dass die Journalistin, die das schreibt, Betreuerin beim MCH ist. Das ist Nicole Bentrup. Die hat ein Doppelmandat. So, kann auch sein, dass sie da eben dann eben jetzt nur sensationsmäßig das aufgebauscht hat. Ja, wie valide das ist, kann man nicht sagen. Aber es ist so weit, dass es wirklich eben zu einem Beitrag in der Zeitung kommt. Das ist natürlich dann, ne?
Also gerne von Hohenstein auch, wir können gerne irgendwie was aufnehmen, einen Kommentar dazu, wäre natürlich interessant. Ja. Ich meine, die Vorwürfe waren ja auch in Richtung, geht zurück in euer Land. Was natürlich, also wenn das gefallen ist, also entweder verstehen die das Team von Hohenstein nicht, weil die Spieler, die da auf dem Platz standen, waren bis Aufnahme auf David Hase, der war glaube ich noch dabei, und Emin Kojic, keine Deutschen, und bei Bielefeld waren noch fast alle deutsch. Also
fast alle,
So, also das, also es ist total verwirrend. Es ist unschön, wenn man jetzt im Raum stehen bleibt, zum Beispiel.
Also wenn es in Deutschland ein Team gibt, neben Regensburg, die 0,0 irgendwie großartig was zur Entwicklung deutscher Spieler beitragen. Also klar, wir haben Christopher Wittig, der dann Urgestein war, und dann hast du halt, aber sagen wir mal, im modernen deutschen Futsal, die 0,0 was dazu beitragen, eigene Spieler zu entwickeln. Ne? Also Dave Hase, der hat jetzt auch nicht mehr gespielt. Dann ist es Hohenstein. Das muss man einfach mal so betonen. Also schwarz auf weiß. Also die, wenn sie sich deutsche Spieler hinzuholen, dann verpflichten sie sie von außen. Ja. Aber selbst ausbilden.
Ne? Ja, diese Entwicklung
hat, Camps, also die Entwicklung ist da, sorry, die ist da mangelhaft. So, also das ist auch, wir können, wenn wir Regensburg mit Youthwashing konfrontieren, dann können wir Hohenstein auch mit Youthwashing konfrontieren. So, das darf man auch nochmal betonen. Muss man auch betonen, weil nochmal, wer betont es sonst? Und kann diesen Schluss ziehen. Ne? Wir sind neutrum und wir sehen einfach, guck dir den aktuellen Kader an. Sorry, kommen wir ja noch drauf. Aber das ist doch, also dann verstehe ich eben auch nicht deren Anhänger. Aber nochmal, eins ist auch wichtig. Rassismus ist erstmal auch ein optisches Merkmal. Das ist ethnische Zuordnung von Menschen. Und Osteuropäer, das siehst du ja auch bei der Flüchtlingsgeschichte, dass Ukrainer einen anderen Zugang haben zum Sozialsystem als zum Beispiel Geflüchtete aus dem arabischen oder nordafrikanischen Raum. Das heißt, diese ethnische Unterscheidung, also das, was wir im Deutschen nicht mehr so nennen, aber im Englischen immer noch ganz gebräuchlich ist, der Race, dass die Rasse sozusagen betragen, die Ethnie, als Unterscheidungsmerkmal. Das ist dann eben diese Idiotie des Rassismus, dass du dann eben, und das darf man auch nicht vereinfachen, nur in Ausländer oder Nicht-Ausländer, das ist eine Zuschreibung anhand von optischen Merkmalen. Das heißt, hier kann jemand, der arabisch aussieht oder es ging da um Spieler, der dunkelhäutig war beim MCH, die werden sofort unterschieden, aber die merken dann selbst nicht, also dass das eben, wie soll ich sagen, da ist ein Ukrainer, ist für die dann eben die eigene Ethnie sozusagen. Das unterscheiden die nicht. Und das ist eben auch dumm.
Also egal wie, also Rassismus ist das hier. Rot!
Passt richtig.
Perfekt.
Also das ich könnte das noch weiter runterleiern, warum Rassisten wahnsinnig viele Denkfehler machen, weil sie eben auch, man nennt das ja auch dann, also nur kurz, ein Satz.
Kurz, Sebastian. Kurz heißt bei dir meistens 5 Minuten.
Nein. Das sind ja ein Haufen induktiver Denkfehler, weil du aus Einzelfällen allgemein ableitest. Also du siehst einen, ne, und leitest ab. Das ist eben das Problem bei Rassisten, könnte man sagen. Und wie gesagt, und das ist völlig verwirrend, was da in Hohenstein passiert, weil die eben, das ist ja eine komplette Söldnertruppe, die sie da unterstützen. Also sorry, also das hat überhaupt nichts mit deutscher Fußballkultur zu tun. So hart es sich anhört, aber so ist es eben. Guck dir die Spielerliste an, seit Jahren. So ist es eben.
So, jetzt muss ich rausholen aus deinem
aus Rage-Modus.
Rauch-Rage-Modus, ja. Komm.
Ach, alles in Ordnung. So, mach weiter.
So, wir machen weiter. Was habe ich noch aufgeschrieben? HSV Instagram-Seite. Leon Hemling war mal im Tor beim HSV. Junger Torhüter. Fand ich sehr, sehr promising, würde man im Englischen sagen. Sehr fruchtbar, gefällt mir sehr gut. Vielleicht entwickelt sich da das nächste Torwart-Talent. Dann habe ich aufgeschrieben, Josef Kasic macht jetzt Trainer bei Play United in der Icon League. Interessante Rede. Hat mir so ein bisschen an Trapattoni erinnert, aber ist irgendwie voll dabei. Aber warum ich dann nämlich über Josef Kacic bin ich nochmal auf die Spielerliste gegangen von Players United und habe zwei Sachen festgestellt. Erstens, Josef Cesar ist noch da. Wer kennt ihn nicht damals noch vom SFC Stuttgart? Sehr gut.
Aus Weilendorf, ne?
Der war auch in Weilendorf. Ah, Weilendorf war auch noch, richtig.
Ja.
Sehr guter Pivotspieler. Ist wahrscheinlich nur noch im Balkan, auf dem Balkan aktiv. Ich weiß nicht, ob er noch in Deutschland aktiv ist.
Mhm.
War echt ein guter Futsalspieler. Aber was halt viel schlimmer war, du gehst halt auf die Seiten und du findest nichts über die Spieler. Also das war für mich wirklich hier klares Statement oder klares Signal. Das hier ist eine Show. Das ist wie so ein Zirkus. Das sind dann die Statisten oder die Protagonisten, aber ist gar nicht wichtig, wer das ist. Die machen hier halt was, wie in der Manege. Aber es ist egal, wer das ist. Das ist eigentlich, also ich weiß nicht, ich finde das, auch als Spieler würde ich es irgendwie Geldsklave, so ungefähr. Ist es so ein bisschen, ich habe es Medienprostitution genannt. Also man verkauft sich dann an diese Liga, man spielt dann den Sport, der nicht Leistungssport ist, und keiner interessiert sich eigentlich für seinen Background, wo man herkommt, was man denkt, was man fühlt.
Einfach zusammengewürfelt an einem Montagabend.
Ja.
Mehr ist es nicht. Und der Kacic, genau, der dort den Coach macht, nennen wir es mal Coach, weil er coacht in einer Art und Weise, weil Trainer, ich weiß nicht, wie häufig die trainieren. Also das muss man ja auch mal betonen. Wahrscheinlich gar nicht. Treffen sich irgendwie im Laufe des Montags und dann wird Abend gezockt. So ist es da einfach. Und ja, das ist wie das Kolosseum, modernes Kolosseum. Einfach Spieler werden da, ich habe es ja schon gesagt, das wirkt auch jetzt bei den ganzen Wechseln wie... die Spieler werden wie im Geschäft hin und her geschoben, das ist eine Ware. Aber gut, was sagen wir dazu? Das ist die Icon League, ist halt ein Riesengeschäft. Und sollte der Futsal weiter wachsen, dann wird es ähnlich, Daniel, weil das ist auch häufig ein Zeichen von Wachstum, dass Spieler eben zur Ware werden. Weil es dann auch einen Markt gibt, ne, den du jetzt im deutschen Futsal in der Hinsicht halt so nicht hast, ne, dass du über mehrere Ligen wirklich auch einen Markt hast, das hast du nicht. Und dort ist halt innerhalb der Liga und die bedienen sich halt am Fußball- und Futsalmarkt. So und oder schaffen da einen Markt, wenn man so will. Ja, es ist alles Show. Also sorry, das ist für mich Verbildungsveranstaltung am Ende des Tages. Muss man es leider sagen.
Ich meine, die Scheibe der Influencer würden wir uns gerne abschneiden, der Medienattention, aber dafür wird man uns ja nicht prostituieren lassen jetzt hier. So.
Nee.
Dann habe ich festgestellt, dass Panthers Köln hat, ich dachte, das wäre ein KI-Lied. Ihr habt mich aufgeklärt, die haben ein eigenes Futsal-Lied, ist mega gut. Also auf ihrem Instagram-Channel, schaut mal gerne rein, Panthers Köln, hey, schönes Lied. Die sagen zwar zwischendurch Football de Sala, Aber Hi, Why Not ist ein schönes Lied. Also
es ist eine Mischung aus Spanisch und Portugiesisch.
Genau. Also fand ich hier.
So ist, finde ich, fresh.
So. Geil, ich auch. Mein neues Lieblingszitat. Kann man eigentlich immer bringen. Ist auch gut. Also, das geht immer. Was eigentlich auch immer geht, ist das hier.
Football, Salsa, kurz Futsal. So,
dann hatten wir... Ja, interessant. Hier an Regensburg hat beim letzten Spiel Salcedo einfliegen lassen. Haben sie irgendwo den Hinweis gegeben. Nochmal zum Nachhaltigkeitsmodell von Jan Regensburg. Aber heute habe ich auch schon in der Halle wieder gehört, vielleicht in Regensburg, man versucht da schon, hat man Pläne nächstes Jahr vielleicht ein bisschen nachhaltiger zu machen und auch nicht dieses Hinrunde-Rückrunde-Team, also wo man dann schon sparen Hinrunde und erst zu Playoff eigentlich rausholt. Also
ja,
kommt ja was. Ich wäre super.
Daniel, nach den Jahren jetzt Regensburg, also wir kennen sie von Anfang an. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Ganz einfach gesagt. Also da wird so viel, also sorry, was Regensburg schon in der Öffentlichkeit auch rausgehauen hat. Wir haben gerade schon mal Youthwashing gesagt. Ich glaube es, wenn ich es sehe. Ganz einfach.
Also auch
so, vorher ist das für mich nur heiße Luft. Also wirklich, absolut heiße Luft. Nehme ich nicht ernst, bis ich sehe.
Yes. Dann hatten wir, Ehrenamtspreis beim DFB. Wir rufen auf. Der DFB vergibt Ehrenamtspreise und im Futsal sind ja so viele Ehrenamtler und Pioniere aktiv. Reicht alle eure Vita da ein. Für jeden Einzelnen. Wie geil wäre das denn, wenn wir einfach so einen Futsal-Overrun machen dort?
Ja, genau. Geht auf die Seite und meldet alle an.
Also, ich mache das für uns auch, Sebastian. Ich melde uns an oder ich mich und du dich und dann ist doch geil, weil rein statistisch, wenn halt 1000 Bewerbungen reinkommen und davon sind halt 800 Futsal, dann kommen die nicht am Futsal vorbei.
Genau, das ist der Punkt. Also wenn die Community wirklich mitziehen würde, ich glaube, da hätten wir auf jeden Fall einen Aufmerksamkeitsstatus. Auf jeden Fall.
Geil, okay. Wir checken das nächste Mal im Podcast, wer mitgemacht hat. Reicht ein. Ihr verdient es ja alle. So viele Pioniere da draußen, heute wieder in Mainz und auch die Jungs aus Blumenstadt, so viele Ehrenamtler, Wahnsinn.
Das ist der Punkt, ey, das ist ja auch immer Wahnsinn, ne? Der deutsche Futsal, der ist komplett getragen mit dem Ehrenamt. Der Fußball ist natürlich zum größten Teil ehrenamtlich, wenn du jetzt, sagen wir mal, ab Regionalliga runtergehst oder so, ne? Aber die haben halt ein ganzes, die haben Obergeschoss, also mehrere Obergeschosser, die komplett Profitum sind. Das haben wir im Futsal nicht. Nochmal, bei uns ist der komplette Sport in Deutschland Ehrenamt. Also, aber sowas von. Es ist Wahnsinn. Wenn sich jemand da reinspielen muss, dann der Futsal. Also bitte, alle ran da.
Yep. FSV Silvester Bad Salzung, das ist auch wieder einer dieser schönen Namen aus so Hobbyligen, ist Thüringenmeister der Futsal-Flinter-Liga oder der Frauenliga, es war auf jeden Fall ein Frauenteam. Jetzt habe ich hier vielleicht einen Fehler über den. Das war die Flinter-Liga. FSV Silvester Bad Salzung, mega. Einfach wieder mal richtig schöne Namen. muss auch mal gemacht haben. Ja, ist auch schön. Ganz tolles Projekt, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr erfahren. Der DFB-Futsal-Kanal hat einen Beitrag des Hamburger Fußballs geteilt zur Werbung um Fußball in der Schule, Hallenfußball, Futsal. Und man macht da jetzt eine Aktion. Und ich konnte leider jetzt hintenrum jetzt vom Hamburger Fußballverband, ich habe da nochmal auf der Instagram-Seite eingeschrieben, ob es da Broschüren oder Informationsmaterialien zu diesem Projekt gibt, was man dort macht. Leider gab es da jetzt nichts weiter, außer eine Pressemitteilung. Aus der war jetzt aber auch nicht so viel abzulesen.
Genau, also es gab da einen Beitrag zum Thema Fortbildung Schulfußball, ne? Genau, Schulfußball.
Genau, man kann also jetzt anmelden, also mal ich habe gerade aufgerufen, jetzt anmelden, Schulfußball, Lehrkräfte, Fortbildung. Also hier werden halt Schullehrkräfte, ist ja die Frage, welche Lehrkräfte. Ich nehme jetzt mal an Lehrer, keine Fußball, die besonders, genau. Und es ist halt gemeinsam mit dem DFB, dem HSV und FC St. Pauli eine besondere Lehrkräftefortbildung im Rahmen des bundesweiten DFB-Schulfußballtour. Am 14. April, die Veranstaltung wird von Daniel Streder, Co-Trainer der U20 Junioren und Teil des Kompetenzteams des DFBs durchgeführt. Hey, das finde ich super.
Ja, guck mal, es würde ja gehen, merkt man daran. Also man merkt daran, der DFB kann also Impulse in den Landesverbänden setzen, die dann eben auch für Schulfußball sich dann engagieren können. Man würde sich einfach nur wünschen, dass man wirklich das als Agenda hat, als Masterplan. Das man halt dann streut, dass DFB-Vertreter in die Landesverbände gehen und dort sozusagen Kompetenzträger sind, um sowas anzubieten. Ja, und das ist doch, das wäre doch entscheidend, dass man das als Teil eines Masterplans hätte, und dann kann man das ja in allen Landesverbänden forcieren, wie man es jetzt in Hamburg anscheinend anbändelt. Das wäre doch mal eine starke Geschichte, weil dann hätten wir natürlich den Zugang, einen ersten Zugang in die Schule. Und nochmal, ohne Schule wird es nicht klappen. Das kann man doch auch nochmal betonen. Die können da jetzt Ideen haben in ihren Kommissionssitzungen und was auch immer, und können darüber ein paar labern, wie die Bundesliga neu strukturieren. Da wird nichts signifikant bei rumkommen, wenn die nicht kulturelles Wachstum fördern, und das geschieht über Schule. Es gibt keinen anderen Zugang, der so wertvoll ist wie die Schule. Also wenn das nicht geschieht, werden wir hier noch Podcast-Folge 3800 haben und werden über dasselbe Thema reden. Ja. So ist das.
Ah, hier geht es nochmal ganz interessant. Ganz am Ende habe ich jetzt erst gelesen in diesem Artikel: dritte Halbzeit, Futsal-Länderspiel, ist Teil dieses Rahmenprogramms. Das ist ab der 14. April. Abgrunde wird der Tag in der Sporthalle Hamburg auch sportlich. Am Abend trifft die deutsche Futsal-Nationalmannschaft auf Kroatien. Zack, und da haben wir schon wieder 30 Karten mehr oder 50 verteilt hier an Lehrkräfte aus dem Hamburger Raum. Ja, super. So kriegt man die wirklich tolle Aktion.
Ja, das ist, und das muss man auch mal betonen, Schulfußball, also Hallenfußball in die Schule zu bringen, nennen wir es mal so, ne? Also, weil da ist jetzt, wir wissen ja auch nicht zu 100%, ob es genau Futsal ist, ne? Was da
gepusht wird. Ja, doch, weil Futsal ist ja die offizielle, der DFB muss, also, ja.
Das ja,
muss
ja, ja, Futsal ja, ja, aber, ja, aber da steht Schulfußball, das heißt ja nicht automatisch, dass Hallenfußball ist, ne? Aber deswegen wäre es ja interessant, okay, sich da nochmal in den Austausch zu bewegen, wenn dann Feedback kommen würde. Zugleich ist das muss man betonen, wenn es das ist, da muss man sich auch vorbereiten. Das ist sehr viel Klinkenputzen. Du musst halt an die Schulen, in die Landesverbände, das ist sehr viel Arbeit. Und da muss man halt wirklich investieren in diese Arbeit. Ja.
Sehr, sehr gut. Und jetzt mal von dem Bildungsauftrag hin zu einem Kontext, der teilweise gewirkt hat wie fernab der Bildung, aber okay. Es geht um einen glücklichen, wie sagt man das, um einen glücklichen Zufall für den Futsal oder Medienaufmerksamkeit für den Futsalsport, der aus einer Richtung kam, an die halt wirklich, die kann man gar nicht beeinflussen. Und zwar, es geht hier um die Zitate hier.
Leute, Futsal ist Fußball auf kleinem Feld in Halle.
Oder hier. Der
Futsal ist nämlich für Fußballer, die gute Technik und so haben.
Ja, und dann war das.
Sowas finde ich fresh.
So, und du sagst, wer es war?
Was? Oh Gott, ja? Jetzt habe ich den Namen vergessen.
Ah, okay. Coney Gaboney,
genau. Und wer hat ihn entdeckt? Oder wer hat ihn getroffen auf der Straße in Miami? Also, oder
vielleicht ist zu Coney Gaboney. Ich musste mir das mal anschauen, wer das überhaupt ist. Er ist ein Streamer, ein deutscher Twitch-Streamer, der einfach seinen ganzen Tag streamt mit der Kamera. 17 Stunden streamt er sich einfach. Generiert natürlich endlos Content. Das ist wirklich endlose Content-Produktion. Und streamt halt wirklich gerade top irgendwie in Deutschland. Also ist auf jeden Fall, ja, große Reichweite. Und er hat, während er auf der Straße langgelaufen ist, Berkay Futsal gesehen. Berkay, der Torwart vom KSC, der ja eh schon sehr viral unterwegs ist und viele Videos macht. Und die haben es ganz kurz über Futsal ausgetauscht. Total lustiges Gespräch zwischen den beiden, so richtig random auf der Straße. Ich glaube, Coney Gaboney hat dann auch so sein Kind irgendwie, ey, du chillst hier mit Baby. So in dem Style gechillt, war dieses Gespräch.
Gechillter Typ.
Ja, also total skurril die Sache, aber Berkay super gemacht, hat das direkt überall geteilt. Und ich habe so, beim KSC ging das wohl direkt viral bei den jüngeren Leuten, die den Coney Gaboney halt kennen. Das ist ja nicht unsere Zielgruppe.
Ja, das Zielgruppe. Ist nicht unsere. Wir tun uns Coney Gaboney nicht an, ne? Ja, aber das ist total spannend. Und das war random in Miami, glaube ich, ne?
Die genau, haben sich,
random. Und dann, und der Berkay Futsal, wenn ich mich erinnere, der lief da oberkörperfrei mit einer Trage und Baby rum. Und deswegen ist er auf ihn aufmerksam geworden. Und kam kurz ins Gespräch. Das war dann auch nur so eine Minute Gespräch. Und, und die haben sich gut verstanden anscheinend.
Ja.
Und das ist auch cool. Und der hatte irgendwie, wie du schon sagst, der streamt den ganzen Tag und hat irgendwie im Schnitt 10.000 Zuschauer.
Ja, live irgendwie. Also, ist enorm. Ist Wahnsinn, was er da geschaffen hat, irgendwie in seiner Welt. Das ist ja wirklich seine eigene Welt, auch wie er redet. Völlig, aber hey, glücklicher Zufall für den Futsal. Top-Zitate. Er hat aber, und das war schön, egal wie er redet und was er für ein Typ ist, aber er hat gesagt, Futsal ist ein geiler Sport. Und das ist ja, was hängen bleibt.
Ja, und Berkay Futsal hat, also Berkay hat einen guten Eindruck bei ihm hinterlassen, ne? So,
ja.
Ein gechillter Typ. So, und aber auch, das muss man sagen, also Berkay hat auch, also ich habe ja diesen Ausschnitt ja auch einmal angeschaut. Ich finde den, der hat ganz cool reagiert, so. So,
also auf jeden Fall. Kennst du nicht Berkay Futsal? So hat er gesagt.
Ja, genau. Kennst du den nicht? So, toter Typ oder so, hat er gesagt. Aber ja, das, der hat genau diesen, wie du schon sagst, diese Jugendslang und überhaupt diese Jugendkultur. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das, also ich muss insgesamt sagen, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, also gibt andere Ansprüche, wir sind auch schon ein bisschen älter, aber ja, es hat zur Reichweite geführt, Berkay Futsal und der KSC profitiert davon und dadurch profitiert dann auch der deutsche Futsal in einer Art und Weise, also von daher ist das doch eine gelungene random Begegnung in Miami.
Ja, wenn der DFB, auch das wäre mal richtig disruptiv, wenn der DFB jetzt mit Kony Gebäude gerade für die jüngere Generation irgendeine Aktion macht, basierend auf diesem Interview, den anschreibt, hey, wir haben gesehen über Futsal.
Wenn er den ganzen Tag streamt, lad den doch einfach zum Länderspiel ein.
Der rennt einfach in der Halle rum die ganze Zeit. Genau, streamt einfach 17 Stunden. Ja, mega. Ey, das ist hier wirklich.
Sowas finde ich fresh.
Genau, das wäre doch geil, wenn du den einfach einlädst zu so einem Länderspiel und den dann da streamen lässt. Da hast du wahrscheinlich schon wieder, hat der DFB auch für seine Instagram-Seite, die ja aktuell fällt von der Followerzahl, ne?
Brutale Reichweite, kannst du gar nicht erkaufen für den Preis.
Genau, hat er wahrscheinlich direkt wieder 5.000 mehr.
Ja.
So, durch so einen Stream von Kony Gebony.
Geile, das war wirklich eine tolle Sache, der hat mir echt gefallen.
Ja.
Dann, hier, Dashboard. Wir kommen zu einem Instagram-Dashboard www.mrfutsal.de. Ah, genau. Es gibt News. Ich habe es automatisiert bekommen. Jetzt jede Nacht werden Gott sei Dank diese Channel gescrapt. Läuft über einen Anbieter. Kann man legal machen. Muss man ein bisschen Geld bezahlen. Hat aber 5 Euro jeden Monat frei. Das passt gerade. Aber wir müssen wohl alle 2 Tage nur noch aktualisieren. Dann komme ich mit den 5 Dollar hin. Dann scrapt er uns dann immer nachts die 70 oder 75 Insta-Clubs, die wir aktuell haben. Und jetzt habe ich auch nämlich dadurch, dass ich automatisiert bekommen habe, ein paar mehr draufgenommen. Weil die Gehörlosenvereine aus Düsseldorf und aus Essen hatten kurz anmoniert, ja, wo sind denn unsere Profile? Und ich habe mich noch ein bisschen rausgeredet, wo ich noch in Manuel-Modus war. Ja, dass ich nicht, beide haben halt eine Fußballseite sozusagen. Da steht dann halt GTV SV Essen Fußball. Aber ich habe gedacht, okay, jetzt ist automatisiert und der GSV Düsseldorf-Account ist halt riesig. Der hat 9.400 Follower. Mega groß. GTSV Essen ist auch nicht gerade klein. Die haben 1.700. Also das habe ich mit aufgenommen. Dann haben wir noch aufgenommen Münster Futsal wegen der Uni. Die heißen WG Münster Futsal. Futsal Lützenkirchen ist bei uns hier um die Ecke. Das sind Jungs, die einfach Bock auf Futsal haben, aber noch nicht genügend Leute haben für einen Regelbetrieb. Da war ich ja vor einem Jahr auf einem Turnier in Lützenkirchen. Hat Spaß gemacht. Und Omaha Sports Wuppertal haben wir einfach übersehen. Warum auch immer habe ich hinzugefügt. Und Asma Juniors aus Reutlingen ist dort ein ganz junges Team. Hab die auch kurz angeschrieben. Erste Saison, die waren vorher ein Hobbyteam. Sind auch dann, glaube ich, beim Biberach gescheitert da in dieser Aufstiegs... also in Württemberg, zwar noch Württemberg ist das. Und Asma Juniors Reutlingen mit dazugefügt. Und war spannend. Und natürlich, weißt du denn, wer führt im Instagram-Dashboard der letzten 14 Tage? Wer hat das größte Wachstum?
Da hat wohl jemand die Mr. Futsal-Methode weiter ausgereizt. Ja. Wer war es bloß, Daniel? Es war
Mr. Futsal.
Mr. Futsal.
Ja, 440. Ja. Mehr als KSC, trotz Kony Gebony. Sind wir top. Vielen Dank an alle Supporter, die uns da treiben und pushen. In den letzten 14 Tage plus mit 440. Danach kommt der U19-Schützpunkt Westfalen. Sebastian, dein Baby.
Ich wollte dich damit motivieren, Daniel, dass wir da auch ein bisschen mehr machen. Ne?
Also, du bist doch mal so nett, Sebastian. Du
denkst an mich. Also das an uns, Daniel. Ich denke an uns.
Okay.
Hey, Jungs, überragend. Zum Genießen für alle.
So. Und dann kommt Blumstadt, hat ein gutes Wachstum, die Woche hingeht. Futsal Panthers Köln, jede Woche konstant. Die wachsen wirklich konstant. Die machen guten Content oder Vernetzung, machen das top. GSV Duisburg, die wachsen auch gerade gut, die haben ja das geschrieben, da sie nämlich ein Werbevideo mit der deutschen Gebärdensprachegesellschaft irgendwie gemacht haben und auch auf einer Gehörlosenmesse waren. Das hat dann gut gezogen. GSV Duisburg, dann TSV Weil im Dorf, TSG Mainz, Spartak Mannheim und GSV Düsseldorf, die Sieger. Genau. Und man sieht den Insta-Effekt von den Vorwürfen bei Hohenstein.
Ja.
Hohenstein ist in den letzten 14 Tagen der Kanal, der das geringste Wachstum hat, nämlich minus 5. Hört sich nicht viel an, aber minus 5 in 14 Tagen ist hatte ich bisher fast noch gar nicht in 14 Tagen nur.
Das heißt, Leute, also ja, wir verbinden das jetzt natürlich mit den Vorwürfen, den Rassismusvorwürfen, und bestimmte Leute sehen dann da direkt davon ab und entfolgen, ne, weil sie dann sich sagen, dass sie so einem Account oder so einem Verein nicht folgen. Und nochmal, das ist eben mit dem, was ich meine, mit dem Streisand-Effekt, beziehungsweise wenn sie sich äußern, dazu könnte das so dazu führen, dass noch mehr Verlust da ist, denke ich, weil sowas kriegst du halt sehr schwer von der Haut, ne, so ein Zeug. Ne?
Absolut. Muss auch damit nicht zusammenhängen, aber ist jetzt aufgefallen, dass das Hohenstein jetzt irgendwie vorne liegt und mal geguckt, seit wem wir aufzeichnen. 15.01. Größe wachsen natürlich KSC Futsal 3.300 mehr und der größte Verlierer ist Alemannia Aachen. Hm. Die hatten aber auch einen großen Account, die haben 16 verloren in seit dem 15.01.
Ja, das passt schon alles.
Top. Ja. Aber schau drauf, alles ist da. Und die, ach ja, die MSV Bonn Alliance sind weg. Wer uns bitte mal aufklären kann, sie wollten sich ja eigentlich wieder gründen. Damals die Bonner Futsal Alliance und hatten das jetzt eigentlich vor, sich neu zu gründen als MSV Bonner Alliance. Und der Instagram-Kanal wurde gelöscht.
Was wir alles mitkriegen dadurch, ne?
Ja, ja. Unten auf der Instagram-Dashboard-Seite, übrigens ganz unten, habe ich hinzugefügt inaktive und aussortierte Instagram-Profile, da ist nämlich jetzt die MSV Bonn und auch die Beton Boys, die ja irgendwie noch als Verein existieren, aber jetzt irgendwie auch in keiner Liga sind, auch nicht viel posten, deshalb habe ich die mal unten eingesortiert. Also eher so ein inaktiver Kanal.
Ja.
Also klärt uns mal auf.
Sehr gern.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ach, lange News. Ich meine, dafür sind wir auch hier, dass wir das machen. So viel Bundesliga und Verbandsligen, Regionalligen waren ja gar nicht. Es war noch einmal, das habe ich mir hingeschrieben, Verbandsligen. Ja, Biberach, Sieg gegen Darmstadt 12-1. Das ist ja wirklich da, ach ja, Dank an Frau Pink, Hansore Pink vom Württembergischen Verband, hier schön gegrüßt, ist sehr aktiv da von Verbandsseite in der Kommission Breitensport, zu dem auch Futsal zählt. Am Niederrhein übrigens, ich glaube, das ist der erste Landesverband, an dem Futsal eine Kommission bekommen hat. Dieses Jahr. Überall sonst ist man dem Breitensport zugeordnet, oder? Sebastian, kennst du noch andere?
Ja, wir hatten das im Westfälischen Verband auch für eine gewisse Phase, eine Legislaturperiode, dass wir eine Kommission hatten und dass es dann auch ausgegliedert wurde. Und aktuell ist auch, also es ist nicht leicht zu situieren im Westfälischen Verband, muss man sagen. Hängt auch immer von den Personen ab, die da verantwortlich sind. Ne? Aber ja, ist schön, dass am Niederrhein da jetzt auf jeden Fall eine eigene Sparte für ist.
Ja, genau. Ja. So, dann gab es auch kurze Beschwerden, dass wir zu schnell über die Verbandsligen drüber gehuscht sind beim letzten Mal und Landesligen. Vielleicht sollen wir uns beim nächsten Mal mehr Zeit dafür nehmen, dass wir mal wirklich durch alle Ligen langsam durchgehen. Und genau, jetzt Aufruf an alle, schickt uns mal Informationen zu den Verbands- und Landesligen, weil dann können wir das ja einbauen in unsere Review. Vielleicht, was war interessant in den Ligen, was waren interessante Spiele, Highlights, Skurrilitäten, die passiert sind. Da kann man ein bisschen was dazu sagen.
Genau, weil nochmal, wir machen hier vieles auch spontan, ne? Also fast alles. Klar, du hast eine Liste, die du dir anfertigst, um Orientierung zu haben. Aber sowas beim letzten Mal, ich kann mich erinnern, zu den Verbandsligen, da haben wir einfach spontan gesagt, ey, lass nochmal hier in die Verbandsligen zugucken, reinschauen, die noch jetzt absolviert wurden. Und dann ist das natürlich spontan und wir können nur berichten von dem, was wir jetzt offiziell veröffentlicht sehen, aber die ganzen Infos, die dann wichtig sind, um auch strukturelle Kenntnisse zu erlangen, die müssen wir von den Vereinen kriegen oder von den Verbänden im besten Fall. Dann können wir eben dann auch transparent darüber berichten und müssen da auch nicht im Dunkeln tappen. So ist das eben, ne? Weil wir versuchen das ja auch einfach nur uns anzuschauen und dann sprechen wir darüber und das, was wir darüber sprechen können. So ist es eben.
Ja. So ist das eben. Deshalb lassen es, würde ich mal ausgliedern für nächstes Mal.
Ja.
Und dann bleibt heute, aus meiner Sicht, das hier nur noch.
Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Unsere Bundesliga-Section mit einem Spiel, der Playoff und gleich natürlich der Bericht fresh aus Mainz. Aber zuerst zum Spiel gestern. Hohenstein-Ernsthal gegen den MCH Sennestadt, wollte ich wieder sagen. MCH Club Bielefeld, Futsal Club Bielefeld, so rum haben wir es. Ich hatte mir vielleicht zum Start, hast du es im Livestream geschaut?
Ja, ich habe ein bisschen reingeschaut. Also auf jeden Fall ein bisschen laufen lassen. Nicht komplett zugeguckt, aber ich habe es verfolgt. Ich wusste immer, wie es steht, auf jeden Fall.
Ja, top. Ich habe erstmal eine Sache natürlich, auch wenn man sich selbst mit Livestream beschäftigt, festgestellt, also ich glaube, ich mag diese Wechsel im Spiel von der Hauptkamera auf Eckkameras gar nicht.
Oh ja, in Hohenstein, das haben die echt nicht gut umgesetzt, auf jeden Fall. Ja.
Ich glaube, für Replay, oder bei strittigen Szenen, dann mega, weil dann hast du nochmal so einen anderen Blickwinkel, bei dem ein Tor nämlich, bei dem Fallrückzieher von Samut. Da war das richtig stark, und das war nicht der Fallrückzieher, das war ein anderes Tor. Da hat man nämlich gesehen, wie der Ball dann reinging in der Hauptkamera und dann durch diese Eckkamera in Zeitlupe hat man das gesehen, dass so ein Fuß dazwischen war und dann abgefälscht war. Das war grandios. So, ja. Aber im Spiel bin ich kein Freund. Aber wenn es hier genauso geht, dann sind wir schon zwei. Nein.
Also für Wiederholung ist das cool, ne? Oder für, wenn da irgendwie gerade was ist und dann ist da irgendwie ein Foulspiel oder sowas gewesen und dann willst du da einfach wissen, was da gerade passiert, dann kannst du kurz in die Situation zoomen dadurch, ne? Aber im Spielverlauf, wenn der Ball im Spiel ist, kann das echt störend sein. Das war auch schon beim zweiten Spiel. Beim Tor von Ermin Kuic, glaube ich, war es. Da haben die auch umgeswitcht auf diese Eckballkamera und das war eine Katastrophe, weil das schönste Tor des Spiels konnte dadurch nicht wirklich präsentiert werden. Und also mitten im Spielverlauf da rumswitchen, finde ich, ist auch total anstrengend, weil die Kamera, die Qualität und auch der Sichtwinkel komplett was anderes sind. Und das dann ungewohnt ist. Also da müsste man Hohenstein darum bitten, bleibt im totalen Bild, aber dann in der Wiederholung das nochmal auf der Basis zeigen.
Oder so. Bitten ist ja schon.
Ja.
So, ja, mach jetzt.
Also nochmal, ich rede jetzt gerade aus Zuschauersicht und die Bitte ist dann halt auch eine Empfehlung. So ist das eben. Ja.
So. Was? Okay.
So. Dann ich muss mal das Ergebnis. Jetzt habe ich das gar nicht. Jetzt habe ich gestern das ganze Spiel fast geschaut. Das lief nebenher noch beim Packen, weil wir morgen in Urlaub fahren. Deshalb habe ich nebenbei hier Wäsche zusammengelegt, die auch hier auf dem Boden liegt während des Spiels. Dafür war das super. Jetzt habe ich konnte ich nicht so auf Details achten, aber
so ein random Spiel die angeschaut nebenbei.
Ja, so, ja, aber dafür ist auch wichtig, dass der Kommentar da ist. Aber da kann man das auch nebenbei super konsumieren.
Und aber dann ist 7-3 geendet. Daniel, 7-3.
Ich klicke hier wild rum. Dieses
frag mich doch einfach. Ich habe es ja gesehen. Genau. Es war auch sportlich gesehen, das war eine deutliche Geschichte, muss man einfach sagen. Also der MCH kam einmal noch mal kurz ran, also zum 3-5, aber dann war am Ende einfach, da war Hohenstein zu erfahren mit den Spielern. Die haben ja sehr, sehr viele erfahrene Spieler auf dem Platz. Und ja, ich bin auch ganz gespannt, was das jetzt Hohenstein gegen Berlin macht. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Welten. Wie gesagt, Hohenstein. Ich frage mich auch, bitte Hohenstein, wo ist denn jetzt Dave Hase hin? Wurde schon letzte Saison und jetzt in dieser Saison mal kurz gefeiert. So hier ein bisschen Youth-Washing-Marketing gemacht. Aber jetzt ist er nicht mehr im Kader. Ich weiß nicht, woran
liegt's. Interessant, ja, okay.
Also da ist jetzt kein Ermin Kuic ist noch drin und dann noch hier so Benjamin Holland als Ersatztorwart, der nicht spielt, weil da sind jetzt drei Torhüter und der ist wahrscheinlich der dritte in der Reihe. Sorry, der Rest kann kein Deutsch, der da spielt, hart gesagt. Deswegen war es so verwirrend, dass da Rassismusvorwürfe entgegenkommen. Und ich habe ja schon betont, dass es dann, also wenn der deutsche Futsal nicht
wächst. Doch Benjamin Holland hast du noch als Ersatztorwart.
Ja, habe ich gerade gesagt, aber als dritter Torwart wahrscheinlich auch, weil.
Ach sorry, das habe ich gerade geguckt.
Also, sonst hast du nix. Das ist ja echt.
Aber der Fahrer ist ja schon Talent. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal annehmen, dass er da private Gründe hatte. Kann ja auch mit dem Osterwochenende zusammenhängen, Urlaub gefahren. Yes. Ist
Daniel, auch wir wissen es ja nicht. Wir wissen es nicht. Deswegen frage ich. Ich guck mir den Kader an und denke mir, okay. Also warum sind da bestimmt Spieler nicht dabei? Gleichzeitig, warum ist das so ein Kader, der komplett aus Söldnern besteht? Also Söldnertruppe, so kann man sagen. Ne? Also ich bin und dann, wenn dann jemand kommt, weil der Heiko Fröhlich ja auch ein starker Vertreter in so Bundesliga-Meetings ist und der kommt mit Ideen, dann denke ich mir mal, ey, mach mal dein Haus, putz mal vor deiner eigenen Tür. So, also mach doch mal, wo ist denn da im Verein denn die Entwicklung für den deutschen Futsal zu sehen? Das ist ein zusammengekaufter Haufen aus osteuropäischen Spielern. So hart es sich anhört.
Was du so
das
machen kannst, aber du brauchst halt Entwicklungspotenzial da drin und in 5 Jahren, ja, bin ich auch bei dir, ist jetzt wirklich wenig gewesen, was dann nach oben.
Hohenstein ist seit 15 Jahren im deutschen Futsal. Und bis auf Christopher Wittig und ist da nichts hängen geblieben und der ist jetzt auch nicht mehr da. Also nochmal, was können die ohne Geld, sage ich mir? Was können die ohne Geld? Können die was ohne Geld? Weil das ist ja alles, das ist alles nur finanziell gestützt. Aber können die auch ohne Geld was entwickeln? Können die kulturell? Und das ist.
Weißt du, Verteidigung natürlich von Hohenschein zu sagen, ist kein Ballungszentrum. Also es ist schwer,
ja.
Das ist schon auch nach Dresden oder nach Chemnitz, das liegt ja in der
Nähe. Ja, aber
und da ist jetzt kein großes Ballung. Es ist schwieriger auf jeden Fall,
ja, das was ist,
aufzubauen. Der Stützpunkt ist in Dresden, ne? Der
U19-Punkt. Ja, aber nochmal, der Punkt ist ja, dann musst du dich fragen, ob der Stützpunkt dort richtig positioniert ist. Mhm. Denn die kriegen ja ihre Camps immer gut voll, zumindest nach außen. Also nochmal, Jugend ist dort in gewissen Grade vorhanden. Ich frage mich nur dann eben, warum sieht man, also bis auf Dave Hase jetzt, sieht man da überhaupt nichts. Und auch Dave Hase ist jetzt, wie gesagt, nicht auf dem Schirm. Und ich frage mich einfach, das wirkt immer so, für Saison wird der sportliche Erfolg dort verfolgt, ja. Aber im Grundsatz fehlt mir da eine Talententwicklung. Mhm. Und ich denke immer, bei sowas, also das muss ich jetzt nochmal betonen, das hatte ich auch schon bei uns in der Gruppe einmal betont, weil mit dieser Kader, das ist so offensichtlich Fehlentwicklung für den deutschen Futsal. Ganz einfach.
Wird ja auch das mal teurer. Man, wenn du das Niveau mit dem Level beibehalten willst, der Anspruch steigt, dieser Spieler. Und wenn du keine Option hast, zu sagen, liebe Spieler, ihr wollt mehr Geld, wir geben euch das nicht, weil wir haben Optionen. Und du hast keine Option, dann musst du der Gehaltsforderung nachgeben. Das wird auch dann für natürlich kann es sehr, sehr teuer werden, weil du keine Verhandlungsmacht mehr gegenüber den Spielern hast, weil die merken, du bist abhängig von diesen Spielern.
Ich frage mich ja, warum können die keine Option entwickeln? Das ist eben der Punkt. Und das ist eine Phase, dann sage ich immer, um zu entwickeln, musst du durch den Schmerz gehen. Und da musst du rein. Da musst du halt betonen, dieses Rattenrennen auch einfach mal nicht mehr mitmachen, das halt besteht oder bestand lange Zeit. Und die sind halt mitten in diesem Rattenrennen. Ja, so, vielleicht haben die auch
um zwei vorzugehen. Ne? Das,
da richtig.
Okay.
In den Schmerz gehen.
Das Thema, das ist schon sehr vertieft. Ich merke, du bist heute im
Klassikmodus. Ich nochmal, ich bin gerade in dem Modus. Ich bin in dem Modus einfach insgesamt in den letzten Wochen. Wo entwickelt sich der deutsche Futsal hin? Und wenn ich dann Hohenstein sehe mit so einer Truppe, das ist keine Futsalentwicklung für eine deutsche Futsalkultur.
Also bei einem Punkt,
muss man dann auch mal ausdrücken.
Vielleicht um deine Brücke zu dir zu schlagen, wo ich auch bei dir bin. Was man ja schon sagen muss. Du kannst nicht alles auf den DFB schieben. Also man muss
eine
Hausaufgabe machen, weil immer nur DFB-Bashing oder Landesverbands-Bashing, obwohl die kann man wirklich bashen, die machen wirklich wenig. DFB macht ja noch mit der Nationalmannschaft, den U19-Camps, der Bundesliga. Da laufen ja schon viele Aktionen. Manche sind verbesserungswürdig, okay. Aber natürlich muss man selber auch was machen. So, weil ganz ohne geht's nicht. Man kann Anreize setzen. Aber sowas, eine Jugend nach oben oder irgendwas entwickeln, das wird ja kein Verband bezahlen. Das muss von außen, von innen kommen. Genau,
und ich äußere dir doch weder Bashing noch, es ist einfach eine analytische Kritik gegenüber dem Verein Hohenstein. Also es hat überhaupt nichts mit dem DFB zu tun. Ich sag nur, wenn dann jetzt jemand, ein Vereinsvertreter da sitzt und der hat wieder Ideen für irgendwie für die Fußballentwicklung in Deutschland, dann denke ich mir so, guck dir doch mal deine Truppe an. So, sorry, das ist. Mit der Truppe kannst du für den deutschen Futsal nichts anfangen. So ist es leider. So, das ist einfach so. Die spielen zwar einen guten Ball, wunderbar, schön, also heben das Niveau der Bundesliga, kann man immer sagen, aber das sind alles nur indirekte Faktoren. Wo ist die direkte Futsalentwicklung für den deutschen Bereich? Und die sehe ich hier nicht und deswegen ist das eine analytische oder auf Analyse basierende Kritik. Deswegen gucken wir uns den Kader mal durchgehend an, sehen, okay, das ist die Entwicklung seit Jahren. So, und dann ist das eine Schlussfolgerung, ein Urteil, also eine Kritik, die das betonen möchte. Und das ist eben das hat überhaupt nichts mit Bashing zu tun. Nochmal,
ich finde die super. Mit Blick auf die Zeit, Sebastian, müssen wir nochmal vielleicht spielerisch gucken. Ich habe ja auch nicht viel gesehen, aber auch Memo Schlöser ist dort auch blass geblieben. Ist einfach dann doch meine These, einfach die Auswärtsfahrt. Also an einem Tag durchzuziehen, hin, zurück. Ich weiß nicht, ob übernachtet wurde. Du hast mal gemeint, eher nein. Wenn das so war, dann sieht man diese Erschöpfung und das erklärt das natürlich.
Und der MCH hat ja auch so ein bisschen auf Playoffs gesetzt. Also irgendwie hat das den Anschein gemacht, dass die dann irgendwie sagen, zu den Playoffs geben wir Vollgas, aber dann fehlt ja einfach Substanz aus der bisherigen Saison. So, und das ist einfach jetzt die Kraft gewesen, die Substanz, die du dir fehlte. Dann brauchst du auch jetzt nicht erwarten, dass du in Hohenstein was holst. Ja. Ich bin gespannt auf das Duell zwischen Hohenstein und Berlin. Berlin ist ja meine neue Lieblingsmannschaft. mittlerweile in der Bundesliga. Ne? Also ja. da siehst du einfach Fußballentwicklung. Ich wünsche mir viel mehr Nationalspieler aus Berlin mittlerweile, weil die super junge Spieler haben. Und ich bin echt gespannt, was die gegen Hohenstein reißen können. Hohenstein natürlich klarer Favorit, aber ich drücke den Berlinern da auf jeden Fall die Daumen.
Ja. Waren übrigens 385 Zuschauer, das macht Hohenstein auch gut.
Ja, da kommen halt genau.
Leute in die Halle. Das war super. Ja. Und damit die Überleitung zu leider einem Spiel, wie kann man es anders sagen, Ostersonntag ist kein guter Spieltag, kann man einfach sagen. Spiel Mainz gegen Blumstadt. Also, es ist halt unglücklich. Also du setzt natürlich als Verband in dem Fall, als Ligabetreiber ein Datum, an dem ein Spiel stattfindet. Wenn die Halle aber besetzt ist, die du halt als Heimhalle hast, dann musst du auf Ostersonntag ausweichen. Und das ist echt unglücklich. Ich habe in Mainz war so viel, Menschen haben so viele Dinge getan und investiert in den Spieltag und dann kommen halt 50 Zuschauer. Ich habe mir überlegt, krass, überhaupt 50 Zuschauer, davon waren auch zwei aus von Weil im Dorf, die den Weg dahin gemacht haben. Also das ist total unglücklich und auch frustrierend, muss man echt sagen, dass man an so einem Tag dann Livestream macht. Auch da kann man, hätte vielleicht auch mehr möglich gewesen. Weiß nicht, ja, ob man das Daniel, nicht mal nächstes Jahr anders machen kann.
Daniel, da muss man einfach, aber jetzt muss ich auch nochmal deine Leistung jetzt honorieren hier, ne? So, also ich wäre ja auch dabei gewesen, wäre es jetzt nicht Ostern tatsächlich, hätte mich vielleicht auch auf den Weg gemacht, aber der Punkt ist, dass du da hinfährst und die Fahne hochhältst und da muss man auch sagen, 50 Zuschauer für eine Mannschaft, die so im nicht wirklich regulären Spielbetrieb hat, ne, so Hessenliga ein bisschen. Das muss man auch einmal betonen. Also ist ja schon, und dass du dann da den Stream machst, also überragend. Kannst bitte mach den Einspieler überragend.
Ach so, ja, natürlich, den habe ich jetzt vergessen.
Hey, Jungs, ey, überragend. Zum Genießen für alle.
Ja, das war doch nett, Sebastian.
Deswegen.
Das hat auch echt Spaß gemacht, ich kann berichten. Ja. Tolle Gastfreundschaft, ich habe gemeinsam mit der Mannschaft gebruncht, es gab lecker Essen, es gab auch Poundy Cajun von den Brasilianern, ich liebe ja Poundy Cajun. War, da habe ich meinen Low Carb direkt über Bord geworfen und mit 10 von den Bällchen reingezimmert. Das war echt lecker. Und jeder hat was Leckeres gekocht und die ganze Stimmung war sehr, sehr positiv. War ein ganz tolles Spiel. Blumstadt, total positiv. Grüße an die zwei Jonas, die mit denen ich da gesprochen habe. Ein Trikot geschenkt, einen Schlüsselanhänger geschenkt, den ich direkt angemacht. Ich lasse mich auch gleich bestechen. Hab direkt mein altes Band auf meinem Schlüssel weggemacht. Das war schon so zerflettert.
Du zählst gerade komplett auf, wie du zum TSG Mainz Mitglied wurdest.
Nee, das war doch von Blumstadt. Blumstadt hat mir doch das Trikot gegeben und den Schlüsselanhänger. Und
Blumstadt. Entschuldigung. Und
Aufkleber. Genau. Tolle Gespräche geführt, wirklich. mit Blumstadt. Mit Philipp lässt mich immer wieder unterhalten. Schöne Grüße gehen raus. War toll. Man hat ja nicht viel Zeit an dem Spieltag. Deshalb war ich auch einen Tag früher mal in Mainz und habe mit Christian einfach auch an dem Abend davor mal wieder sehr tolle Futsalgespräche oder auch andere private Gespräche zu führen. Das war ganz toll. Und bei einer Pizza nachts um 22 Uhr in irgendeiner Bude da in Mainz, da hast du halt die besten Gespräche einfach. Das war toll. Das hast du dann am Spieltag nicht, da bist du im Tunnel. Das ist irgendwie was anderes. Und Christian hat dann auch, ich habe ja seine Vorbereitung gesehen mit PowerPoint und wo wollen wir hin und nochmal emotionale Punkte zusammengefasst und die Saison zusammengefasst und hat er richtig toll gemacht mit Beamer.
Der Lehrertyp.
Total, wo sie da unser Futsal-Enthusiast hat das
alles
ausgepackt. Tja, spielerisch dann, kommen wir da zu den Rahmenbedingungen, die haben also alle wunderbar funktioniert. Spielerisch, tja, das war jetzt echt bitter aus Mainzer Sicht. Aber ich war wirklich überrascht von der spielerischen Kreativität, viele Individuallösungen, viele individuelle Techniker bei Blumstadt, die aus meiner Heimatstadt Suhl kommen. Ich habe auch direkt den Vereinspräsidenten vom Suhler SV angeschrieben, den kenne ich zwar, ist ein Schulkollege von mir, da Stefan Hess, schöne Grüße, falls er den Podcast hört, weiß ich nicht. Ich habe gesagt, was geht denn da in Suhl? Weil viele Spieler sind eben beim Suhler SV, sind wohl da auch aus dem, da ist ein Flüchtlingslager, irgendwie glaube ich da raus, entstanden und sind ja Libyer. Toll, also wirklich tolle Spieler, hat mir das ganze Kader gut gefallen, hatten Spielfreude und das war für mich am Ende, wenn ich zurückblicke, Mainz war sehr verhalten, hat immer beim Spielaufbau schon, es gab nie die passende Tiefe, Phantomrotation, 3 Meter vom Gegner entfernt, nicht nach vorne gehen, keine Individuallösung und Blumstadt war strukturelles Spielen, aber vor allen Dingen individuell Lösungen. Khaled, der Spieler mit der 77, hat dann immer viele Lücken gerissen. Am Ende aus meiner Sicht verdient.
Ja, auch aus der Sicht, wenn man nicht in der Halle war, muss ich sagen, auf Basis von dem, was ich gesehen habe, würde ich auch das als verdienten Sieg für Blumstadt betiteln und ähnlich wie du auch aufzeigen. Also Mainz hat die Tiefe nicht gefunden, aber auch nicht gut bedroht. Also Abstände zu den Gegenspielern, kaum mit Bindung gespielt, dann rotiert. Ja, also man merkt, Mainz, dem fehlt so ein bisschen Praxis auf höherem Niveau, könnte man sagen. Zugleich eben auch insgesamt einfach dann da in dem Spiel, da sind sie auf den Gegner getroffen mit Blumstadt, der auf jeden Fall schon einen Schritt weiter war. Vor allem, und wie du es auch betonst, individuell. Also wenn es nicht ging, irgendwie über gruppentaktische Aspekte, dann hatten sie halt auch Spieler, die eine gewisse Druckresistenz hatten im Verhältnis zu Mainz. Deswegen, ich bin ganz gespannt, was da noch Pfarrkirchen die Spieler, die will ich mir anschauen, weil Pfarrkirchen wird die Messlatte sein. Blumstadt kann ich auch noch nicht so hundertprozentig einschätzen. Eins muss ich betonen, beide Mannschaften haben mich jetzt nicht von den Socken gehauen. So, auch in Sachen Spieltempo. Aber Blumstadt hatte den Tick mehr Individualität und das war dann entscheidend. Am Ende muss man auch sagen, aber dennoch auch sehr unglücklich. Ne? Also so kurz vor Schluss dann nochmal ein Ding zu kassieren und das Spiel zu verlieren, aus Mainzer Sicht, ist echt unglücklich. Ich weiß, dass Christian als Futsal-Enthusiast da echt jetzt dran nagt. Also ihn ärgert das tierisch und wird aber dann auch klar in der Analyse sein.
Ja.
Und das auch dann betonen, damit das in einem erneuten Szenario in der Art nicht nochmal so geschieht.
Ja. Ich bin auch bei dir, dass Pfarrkirchen, man muss sich vorstellen, Pfarrkirchen hatten eine Saison auf extrem hohem Leistungsniveau, also relativ hohem Leistungsniveau für deutsche Verhältnisse gespielt. Blumstadt als auch Mainz niedrigeres Niveau und auch Blumstadt viel weniger Spiele auf hohem Niveau gehabt.
Ja.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, das hört sich zu hart an, ich glaube schon, dass Pfarrkirchen einen extremen Vorteil in dieser Gruppe hat.
Ja.
Durch diese Spiele auf hohem Niveau, diesen regelmäßigen Spielbetrieb. Ich würde auch sagen, wenn ich die KI wäre, die heute übrigens falsch lag. 4-2 hat die KI gesagt.
Ja,
knapp gut, daneben. 3-2 für Blumstadt, aber passt.
Ja, also hatten jetzt auch nicht so viele Background-Informationen zu dem Spiel.
Da hat sie fantasiert. Da war sie.
Ich musste fantasieren. Ja, aber wie du schon betonst und wie ich es auch schon angetastet habe gerade, ich denke, dass Pfarrkirchen das Maß aller Dinge ist in der Gruppe und nach dem aktuellen Eindruck würde ich maximal Blumstadt es zutrauen, vielleicht Pfarrkirchen zu ärgern. Das ist so mein Eindruck. Hoffentlich bestraft Mainz uns Lügen, dann wird es nochmal spannend, aber Pfarrkirchen ist schon der klare Favorit in dieser Gruppe, wenn man jetzt die letzten Wochen und Monate mit den Eindrücken von Pfarrkirchen und aus diesem Spiel jetzt auf jeden Fall in Zusammenhang bringt.
Mhm. Ja. Überraschungen sind natürlich immer gerne willkommen. Ich glaube, was hier der Fall wäre, wenn es Blumstadt macht, ist das soweit gut. Mainz wird weiterspielen, Blumstadt geht seinen Weg. Die haben ja auch mit der Hochschulliga in Thüringen und wirklich ein tolles Fundament. Die haben ein Fundament geschaffen. Vielleicht denken doch mal alle falsch, dass man eine Jugendliga schaffen muss. Die haben halt eine Hochschulliga geschaffen. Da kommen halt auch irgendwie junge oder Talente nach. Also muss ja nicht immer eine Jugendliga nur sein. Also haben dort viel gemacht. Finde ich auch wirklich, wirklich lohnenswert, dass man sich damit beschäftigt, mal nachhorcht. Und die werden weiter existieren. Und Pfarrkirchen bei Abstieg haben wir ein paar Mal schon drüber diskutiert, ob das dann wirklich nochmal eine Saison gibt.
Ja, das ist die große Frage. Ne? Wir werden es sehen. Und wie du schon sagst, Blumstadt mit entsprechender Hochschulliga. Aber die Hochschulligen, muss ich auch sagen, die rechnen sich dann auch immer erst. Da musst du auch ein paar Jahre warten, bis du abrechnen kannst, weil du auch eine starke Fluktuation hast. Ne? Und die Stabilität von solchen Ligen zeigt sich dann erst nach einer gewissen Zeit. Aber
wie du schon die Spieler sind über diese Liga reingekommen.
Ja?
Ja, ja, die sind nämlich dann, weil die haben einer dieser Spieler ist darüber hin reingekommen und der hat dann die anderen drei aus seinem Sula SV, mein alter Verein, da war ich bis zur B-Jugend, hat man dann die Spieler nachgezogen. Also genau das ist dieser Effekt. Das ist halt unerwartet. Du ziehst dann einen und dann ziehst du mehrere und das kann über so eine Liga funktionieren. Das ist vielleicht nur einmal passiert das vielleicht in 3 Jahren. Das reicht aber auch, die Spieler ja immer für dich.
Ja, genau. Also wenn du da dann solche Teams rausgewinnst, ist das super. Ne? Deswegen, ich wollte das jetzt nicht gerade irgendwie schlecht reden, sondern insgesamt ist das natürlich schön. Und Blumstadt ist insgesamt, machen die einen guten Eindruck. Ne? Also auch was man auf Social-Media-Basis sieht. Und haben dieses Spiel 3-2 und auch am Ende sportlich gesehen verdient gewonnen. Und jetzt wird sich auch dann zeigen, Mainz müssen jetzt in Pfarrkirchen auf jeden Fall was mitnehmen. Am 18.04. ist eben dann die nächste Runde. Und dann gibt's ja auch noch die andere Gruppe mit dem PCF Mülheim und dem Karlsruher SC. Da wird's dann am 25.04. losgehen mit dem ersten Spiel.
Und da haben wir Updates. Der Livestream in Mülheim. Wir sind wieder offizieller Produzent des Podcasts, des Livestreams in Mülheim. Also eigentlich zu 90% sicher. Aber es wird schwer. Die Halle ist sehr eng. Also,
wenn du eine Herausforderung.
Hast, also ich sag erstmal wir werden irgendwo rechts an der Ecke sitzen. Ist nicht ganz optimal dort in der Halle. Hey, lass uns probieren. Und dann haben wir gelernt, ob das so funktioniert oder nicht. In Mainz war es überragend, die Bedingungen. Die hatten dann von den Handballern so eine kleine Tribüne. Mhm. Die haben sich aus Holz, also aus Paletten, oder nicht aus Paletten waren es nicht, aber so eine Holzkonstruktion gebaut, damit man die einfach aufsetzt auf zwei Sitzreihen und dann eine gerade Fläche hat.
Ah ja,
super. Und dann kannst du dann ein Podest draufstellen, eine Kamera und dann hast du Livestream.
Ja, sich eine Fläche geschaffen, ne? Damit du da komplett eine Übersicht hast, weil die kleinen Sitzreihen helfen oder reichen da nicht aus. Ja. So ist es eben. Ja, ich bin auch gespannt, was uns dann in Mülheim erwartet.
Erfurt wäre auch gut, weil die Halle, wo die, glaube ich, spielen, da bin ich 1994 besser Torwart geworden. In der E-Jugend. Weiß noch, steht noch oben in meinem Trophäenschrank so ein Glas bekommen vom Erfurter Fußballverband. Also wenn das da stattfindet.
Warte mal. Erfurter Fußballverband in Mülheim? Das musst du mir jetzt gerade erklären.
Nein, in Erfurt. Also wenn das Spiel in Erfurt dann.
Blumstadt.
Blumstadt, Entschuldigung.
Ach so, ich dachte gerade, du meinst Mülheim.
Nein, da war ich nicht als Jugend, aber in Erfurt in der Halle, wo Erfurt spielen wird. Entschuldigung, jetzt bin ich zu sehr gesprungen.
Aber du bist echt jetzt. Ich dachte jetzt gerade, ich freue mich auf Mülheim schon mal. Mülheim gegen Karlsruhe SC.
Ja, das
wo wir auch gegebenenfalls streamen. Ne? Deswegen, da sind wir auch im Gespräch. Aber ja, Blumstadt gegen Mainz, Rückspiel 2.5. Davon sprichst du, Daniel. Wir haben gerade zwei unterschiedlichen Themen.
Ich bin schon im Schlaf, ich bin hier todmüde. Ich muss ins Bett, Sebastian. Eine Stunde haben wir schon wieder, 30 haben wir schon wieder, fast voll.
Ja,
viel gesagt haben wir, oder?
Ja. Unvorhersehbares, wie immer. Aber ich denke, wir haben die Geschichte auf den Punkt gebracht. Das, was wir zum Ausdruck bringen, bringen wir am Ende doch auf den Punkt. Und ich habe auch nichts weiter für heute, Daniel.
Guck mal, dann lassen wir einfach alle in das schöne Ostermontag.
Richtig.
Macht euch einen schönen Freitag mit unserem Podcast. Teilt den weiter, verbreitet uns.
Ja. Schöne Woche allen und bis nächste Woche, Daniel.
Ciao.